Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Yes, was für ein Predigttext, oder? Wir schließen heute, Ben hat es gerade schon gesagt, mit unserer Predigtserie Tacheles ab. Und wenn ein Predigttext Tacheles redet, dann wohl dieser, oder? Lasst mich euch ein bisschen in den Kontext auch unserer Serie reinnehmen. Vielleicht, wenn du heute vielleicht neu dazugestoßen bist, hier zu uns im Gottesdienst bist und den Rest noch nicht so mitgekriegt hast. Wir beschäftigen uns in den letzten Wochen mit Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Gleichnisse sind im Grunde ausgedachte Geschichten aus dem Leben der Menschen damals, die Jesus erzählt, um ein Prinzip oder um eine Wahrheit zu erklären. Und dabei nimmt Jesus kein Blatt vor den Mund. Nicht nur bei diesem Gleichnis, im Grunde genommen bei allen Gleichnissen kommt er auf den Punkt und will etwas vermitteln. So auch hier. Er redet Tacheles. Steigen wir also ein wenig ein in dieses Gleichnis. Wir wollen dieses Gleichnis ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen besser verstehen, was Jesus hiermit meint. Wir lesen in diesem Gleichnis, so haben wir es gerade eben ja getan, von einem sehr wohlhabenden Mann und einem sehr armen. Beide sterben und beide erwartet nach ihrem Tod eine große Überraschung. Der Arme findet sich im Schoß Abrahams wieder und der Reiche im Totenreich. Luther übersetzt hier auch mit Hölle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht, aber es fällt in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr so leicht, über so etwas Absolutes zu sprechen, wie das Leben nach dem Tod, oder? Und dann auch in dieser Aufgliederung von Himmel und von Hölle, von Abrahams Schoß und von Totenreich. Aber eigentlich feiern wir, muss man auch so sagen, Ostern genau deswegen. Jesus ist gestorben, er ist tot gewesen und wieder auferstanden und damit nicht nur er. Denn tatsächlich ist Christus, so lesen wir es im ersten Korintherbrief, nur der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und so können nun auch wir sicher sein, so heißt es hier, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen und ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen des Adams sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Ihr Lieben, Ostern ist nicht nur ein schönes Fest im Hier und Jetzt, was wir feiern und wo wir Osterhasen verstecken und Eier suchen und all das. Nein, es ist auch ein großer Zeigefinger über das Hier und Jetzt hinaus. Was also können wir aus diesem Gleichnis, das Jesus hier erzählt, darüber lernen? Zunächst einmal müssen wir uns bewusst werden, mit was für einem Text wir es hier zu tun haben. Wir haben es nämlich, ich habe es gerade schon gesagt, mit einem Gleichnis zu tun. Und ein Gleichnis ist anders zu lesen als Geschichtsschreibung. Es ist was anderes, es ist eine fiktive Geschichte. Und was diese Geschichte nicht kann und will, ist uns bildlich oder geografisch korrekte Informationen über Himmel und Hölle zu geben. Ziel der Geschichte ist es auch nicht, zu sagen, dass Himmel und Hölle ganz nah beieinander liegen, dass sie nur durch einen tiefen Abgrund getrennt sind. Und Jesus lehrt in diesem Gleichnis auch nicht, dass Menschen aus dem Totenreich hinübersehen können in das Paradies, in den Himmel oder auf Abrahams Schoß. Die Bibel findet immer wieder verschiedene Begrifflichkeiten für hier das ein und dasselbe. Nein, das ist nicht das, was Jesus hier lehrt. Was Jesus uns mit diesem, wie auch mit allen anderen Gleichnissen weitergeben möchte, das sind Prinzipien des Reiches Gottes, die er uns erklärt und die er uns offenbart. Was wir uns also fragen müssen hier an dieser Stelle, wenn wir dieses Gleichnis lesen, das an manchen Punkten schockiert, vielleicht sogar irritiert, wachrüttelt oder was auch immer dieses alles tun kann, ist, welche Prinzipien will Jesus uns hier weitergeben? Was sind die Kernaussagen dieses Gleichnisses? Was ist das, was wir hier heute lernen dürfen? Und ich will mal so vorgehen. In diesem Gleichnis finden wir drei Gegensätze, drei relativ krasse Gegensätze, die uns zu denken geben können. Drei Gegensätze, aus denen ich meine, wir vieles für unser Leben mitnehmen können und die ganz viel der Kernaussagen dieses Gleichnisses beinhalten. Und diese drei Gegensätze möchte ich gerne mit euch durchgehen. Ist das in Ordnung? Seid ihr dabei? Seid ihr wach? Ihr seid wach, ne? Ich habe euch vorhin schon gehört. Ihr seid wach. Der erste Gegensatz, den habe ich genannt, Glück und Unglück. Jesus malt in diesem Gleichnis mal wieder mit dem Kontrastpinsel und er stellt uns zwei unheimlich unterschiedliche Menschen vor. Der erste Mann, der hat alles, was man im Leben erreichen kann, erreicht. Alles, wovon viele Menschen träumen und worauf sie ihr ganzes Leben hinarbeiten. Es fehlt ihm an nichts und er kann sich alles kaufen, was sein Herz begehrt. Und wenn Luther hier übersetzt, dass er alle Tage herrlich und in Freuden lebte, dann glaube ich, lesen wir auch nicht zu viel in diesen Text hinein, wenn ich sage, er hatte nicht nur Geld. Sicherlich hat es ihm auch nicht an Freunden oder an guter Gesellschaft und all den anderen schönen Dingen im Leben gefehlt. Man könnte sagen, das Glück war auf seiner Seite. Das Glück war auf der Seite dieses reichen Mannes. Manche Menschen streben nach Glück, aber dieser Mann hier, er war die Verkörperung von Glück in seinem Leben. Und auf der anderen Seite lesen wir von Lazarus, der eher vom Pech verfolgt war. Das Leben meint es nicht wirklich gut mit ihm. Und sicherlich strebte auch Lazarus nach Glück oder nach mehr. Er war nicht glücklich, er war nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Schließlich legte er sich an die Tür dieses reichen Mannes in der Hoffnung, dass er irgendwas bekommt. Er bettelte, ob er vielleicht irgendwas von diesem Reichen abbekommen könnte. Aber es funktionierte einfach nicht. Er verendete arm und einsam und ausgemagert. Glück und Unglück, so dicht hier beieinander und beide sterben und normalerweise wäre das ja das Ende der Geschichte. Normalerweise wäre das ja das Ende, aber für Jesus geht die Geschichte hier erst richtig los. Der Reiche wird noch gebührend beerdigt und verabschiedet. Sein Leichnam wurde vermutlich, denn so war es die Tradition, noch Tage nach seinem Ablegen balsamiert und mit wohlriechenden Ölen und sowas versorgt und gepflegt. Und ich vermute, dass die ganze High Society der Gesellschaft zusammenkam, um sich zu verabschieden und ihm nochmal zu gedenken. Lazarus hat wahrscheinlich nicht einmal eine Beerdigung bekommen. Zumindest fehlt diese Info in unserem Text, während sie bei dem Reichen explizit erwähnt wird. Wir können davon ausgehen, dass sein Körper nicht schön beerdigt wurde, sondern vermutlich einfach auf den Müll geworfen wurde, außerhalb der Stadt. So tat man das mit Menschen, die sich das nicht leisten konnten. Aber wie gesagt, endet die Geschichte ja nicht an diesem Punkt. Es geht weiter. Sagt mal, die Geschichte geht weiter. Unsere Geschichte, deine Geschichte, alle Geschichten gehen weiter an den Punkt, wo das Licht ausgeknipst wird. Auf beide Männer wartet hier ein neues Leben. Beide öffnen ihre Augen, aber nichts ist, wie es einmal war. Der Glückliche ist plötzlich unglücklich und der Unglückliche ist glücklich. Lazarus wacht auf und sein ganzes Leben lang hat er gelitten und nun sitzt er auf Abrahams Schoß. Da Jesus, und ich habe uns das ja gerade gesagt, das handelt sich hier ja um eine fiktive Geschichte, da Jesus diese Geschichte sich ausdenkt, dürfen wir davon ausgehen, dass auch die Namenswahl hier von Lazarus nicht zufällig ist. Umso interessanter ist es, sich die Bedeutung dieses Namens mal anzuschauen. Denn in der damaligen Zeit war die Identität einer Person noch viel doller mit dem Namen verworren, als das heute ist. Und der Name Lazarus bedeutet, Gott hat geholfen. Wie ironisch, oder? Denn wie hatte Gott Lazarus geholfen? Wenn wir auf sein irdisches Leben schauen, dann ist von dieser Hilfe nicht wirklich viel zu erkennen. Aber wenn man über dieses Leben hinausguckt, wenn man über diesen Teil, den er gelitten hat, hinausschaut, dann können wir erkennen, ja klar, Gott hat geholfen. Er hat gesehen. Er hat ihn gerettet. Ihr Lieben, der Himmel ist kein bloßes Trostpflaster für diejenigen, die nicht genug gekriegt haben in diesem Leben. Kein langweiliger Ort, kein Ort, in dem wir eine Ewigkeit irgendwie absitzen müssen. Ich weiß nicht, was so dein Bild von der Ewigkeit ist. Gestern haben wir mit unseren Töchtern eine Sendung über Regen geschaut und meine kleine Tochter war ganz traurig, dass die Wolken und dass das alles nicht fluffig ist. Und sagte, das ist gar nicht gemütlich im Himmel, das ist ja nur nass. Nein, der Himmel ist nichts, wo wir einfach das Ganze irgendwie absitzen müssen. Der Himmel ist das ultimative Ziel, auf das wir alle zugehen. Und dort werden wir leben, ihr Lieben. Wir werden aktiv sein. Ich glaube, wir werden Hobbys nachgehen. Schönheit werden wir genießen können. Und ist es nicht interessant, dass der arme Mann in diesem Text einen Namen bekommt, während der Reiche keinen hat? Kann es sein, und ich, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich auch ein bisschen zu viel in diesen Text rein, aber kann es sein, dass es ist, weil wir im Gegensatz zu der Hölle im Himmel einen Namen brauchen werden, weil wir in Beziehung mit anderen leben, weil wir Freundschaften haben, weil wir Menschen um uns herum haben, weil all das, was wir hier auf dieser Erde als Erfüllung, als Schönheit, als Glück ansehen und empfinden, nur ein Vorgeschmack dessen ist, was wir einmal im Himmel erleben werden auf Ewigkeit. Der Himmel ist kein langweiliger Ort, sondern all das, was wir hier und jetzt als Schönheit und als Erfüllung, als Glück empfinden, ist etwas, was wir in Ewigkeit miteinander erleben dürfen. Kriege ich dazu ein Amen? Amen. Der Himmel ist ein schöner, ist ein guter Ort. Sollte dein Leben hier also eher von Härte und von Schicksalsschlägen gezeichnet sein, dann lass dir von Jesus sagen, selbst wenn du in diesem Leben nicht geheilt wirst, und ja, wir glauben an einen Gott, der heilt, aber wir haben Gott nicht in der Tasche und wir können ihn nicht benutzen wie irgendwie so einen Automaten und dann tut er das alles. Aber es gibt immer ein eines Tages. Gottes Blick auf uns und seine Hoffnung für uns, seine Perspektive, seine Größe und Allmacht, seine Allwissenheit ist so viel größer als unsere. Selbst wenn du in diesem Leben nicht geheilt wirst, vielleicht kein finanzielles Wunder erfährst, auf das du so hoffst, keine Kinder bekommst, jemanden durch Unglück verlierst, keinen Partner findest, oder was es auch ist, was dein Herz beschwert, womit du auch immer wieder fragend vor Gott stehst. Und ich glaube, jeder von uns kann hier etwas einsetzen. Dieses Leben, ihr Lieben, ist nur kurz im Vergleich zu der Ewigkeit, auf die wir zugehen. Und ich weiß, wir haben Ostersonntag und das ist jetzt nicht so die Wohlfühl-Message, die ich hier gerade für euch habe. Und ich wünschte, ich könnte uns was anderes predigen und könnte uns sagen, das ist das, wo ihr hingehen müsst. Das ist das, was ihr sagen müsst und alles wird gut. Ihr Lieben, aber das ist nicht die Botschaft, die wir haben als Christen. Das ist nicht das, was wir mit uns tragen. Die Hoffnung, die wir haben, ist eine andere. Sie reicht weit über dieses Leben hinaus. Dieses Leben ist nur kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Aber unser Weg zum Glück, das ist Teil der Wahrheit, kann durchaus durch Unglück in diesem Leben führen. Doch unser Unglück in diesem Leben ist eben nichts im Verhältnis zu dem, was uns bei Jesus erwartet. So erklärt es uns der Apostel Paulus. Kommt, ich lese uns das hier. Deshalb geben wir nie auf, so schreibt er. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert. Oh Mann, wie leicht fällt das. Oder wie schwer fällt es manchmal nicht, auf das Schwere fixiert zu sein, das wir jetzt sehen, sondern wir blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Wow, wow. Auf die Ewigkeit betrachtet können wir sagen, dass Lazarus Unglück hier nichts war im Vergleich zu dem Glück, das er und das wir ewig haben werden. Amen. Schauen wir uns aber einen zweiten Gegensatz an. In dem ersten haben wir vor allem den Lazarus betrachtet und im zweiten wollen wir uns mal dem Reichen zuwenden. Und diesen Gegensatz habe ich überschrieben mit der Überschrift Ein Weg und ein Abgrund. Uns wird hier in dem Text nicht gesagt, dass der Mann sein Reichtum durch List oder durch Raub oder Ähnliches erworben hat. Sein Reichtum war auch nicht seine Sünde. Auch Abraham, so lesen wir in der Bibel, war steinreich. Er sitzt aber auf der anderen Seite des Grabens. Nein, die Sünde des reichen Mannes war nicht sein Geld, es war sein Egoismus. Das geht aus dem Kontext dieses Gleichnisses hervor. Und wer die letzten Wochen da gewesen heißt, weiß, Kontext, Kontext, Kontext. Vor allem, wenn wir Gleichnisse lesen. Und ein paar Verse vor diesem Gleichnis, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, da lesen wir Folgendes. Und das sind in der Regel die Situationen, in die hinein Jesus das hier erzählt. Dort heißt es, Vers 13 und 14, hier spricht Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und dann im nächsten Vers, das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen und sie verspotteten ihn. Jetzt kommt dieses Gleichnis. Ja, hier haben wir diesen reichen Mann in seinem Haus. Ein Mann, der alle Möglichkeiten hatte zu helfen und jetzt könnte der ein oder andere sagen, ja, aber vielleicht ist er ja immer durch den Hinterausgang rausgegangen und er hat diesen Lazarus nie gesehen. Könnte man annehmen. Ich würde dem entgegenhalten, im Jenseits weiß er diesen Mann mit Namen anzusprechen. Dieser reiche Mann wusste um Lazarus. Er kannte Lazarus. Er hätte helfen können, aber er tat es nicht. Er tat es nicht. Und dazu kommt noch eine weitere interessante Information über diesen Reichen hier, denn er spricht Abraham mit Vater an und Abraham spricht ihn mit Sohn an. Jesus richtet dieses Gleichnis, wir haben es im Kontext ja gerade gehört, an die Pharisäer, die ihm zuhörten. Dieses Himmel-Hölle-Gleichnis, was wir hier lesen, war eine Botschaft an die religiöse Elite, an die, die alle Regeln und Gesetze kannten, an diejenigen, die sich in ihrem religiösen Gefüge, in ihrem Glauben so sicher fühlten und so überlegen allen anderen gegenüber fühlten. Und ihnen hält Jesus hier einen Spiegel vor. Im Übrigen nicht nur hier. Vielleicht ist das ein kleiner interessanter Einschub. Jesus spricht in der Bibel mehr über die Hölle als alle anderen Autoren gemeinsam. Und interessanterweise spricht er, wenn er über die Hölle spricht, fast ausschließlich zu den Schriftgelehrten, den Pharisäern und seinen Jüngern. Zum Volk redet er anders. Gut, wenn wir die Bergpredigt lesen, auch dort kommen Teile und Schriftstellen dazu vor. Aber darüber hinaus spricht Jesus mit dem Volk vor allem über Gnade und Barmherzigkeit, über das Gefundenwerden, über Sündenvergebung. Aber die Pharisäer bekommen wieder und wieder diesen Spiegel hier vorgehalten. Sie bekommen wieder und wieder genau diese Absolutheit hier gepredigt. Der Reiche, von dem wir hier lesen in unserer Geschichte, er ist also jemand, der das Gesetz Gottes gut kennt und trotzdem verwehrt er dem Armen hier Barmherzigkeit. Er kannte die 10 Gebote, von denen 6 darüber sprechen, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Er kannte Gottes Gesetz und dennoch entschied er, wegzuschauen. Schaut mal, was für den reichen Mann im Jenseits eine unüberwindbare Hürde war, war in diesem Leben hier auf der Erde nur ein Katzensprung, den er aber nicht bereit war zu gehen. Im Jenseits konnte er Lazarus nicht erreichen. Im Diesseits wollte er es nicht. Ihr Lieben, vor Gott ist Wegschauen, ist nicht hinschauen, ist nicht reagieren auf eine Not, die wir sehen, eine schwere Schuld. Jakobus, der Bruder von Jesus, der drückt es so aus. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihn zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Was für harte Worte, oder? Und wir sagen hier immer, der Glaube ist alles. Und hier sagt Jakobus, es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Denn ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist wertlos und tot. Für Jakobus und im Übrigen auch für andere Autoren des Neuen Testaments sind Menschen, die behaupten, Christen zu sein, aber im Alltäglichen nur auf sich selbst bezogen sind. Sie sind nichts anderes als Heuchler. Denn echter Glaube bringt echte Werke mit sich. Echter Glaube lässt sein Herz weich werden und barmherzig werden. Echter Glaube bezwingt den eigenen Egoismus, denn er sieht den anderen, er sieht die anderen. Es war nicht Lazarus' Armut, die ihn rettete. Und genauso wenig war es der Reichtum des Mannes, der ihn schuldig machte. Ich glaube, es war dieser geheuchelte Glaube. Diese Selbstsicherheit zu glauben, alles zu wissen, aber null danach zu handeln. Ein Weg und ein Abgrund. So habe ich diesen zweiten Gegensatz ja genannt. Und die Bibel ist an diesem Punkt unheimlich klar. Sie sagt uns, dass es ein zu spät gibt. In der Ewigkeit werden wir nichts wieder gerade rücken können. Das ist dieser Abgrund, der in diesem Gleichnis beschrieben wird, der nicht überwindbar war. Die Bibel sagt uns, dass wir in der Ewigkeit nichts wieder gerade rücken können. Es gibt keine Möglichkeit mehr zur Reue. Und ich weiß, das ist hart. Und es ist selbst hart, das jetzt gerade so auszusprechen und zu predigen. Aber das Evangelium wäre nicht das Evangelium ohne diese Botschaft. Denn das Evangelium ohne die Gnade Gottes, ohne Vergebung, ohne Umkehr wäre nicht nötig, wenn das nicht so wäre. Wenn es nicht ein zu spät gäbe. Deswegen spricht Jesus darüber, wieder und wieder. Er erklärt uns im Matthäus-Evangelium, dass es zwei Wege in die Ewigkeit gibt. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten, sagt er. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden nur wenige dorthin. Puh. Kann man sowas in einer aufgeklärten Welt wie unserer noch sagen? Ich glaube, wir müssen sogar. Wir müssen, denn zu viel steht auf dem Spiel. Und ich glaube, wir alle möchten doch, dass wir alle eine Ewigkeit mit Gott verbringen. Doch dorthin gibt es nur einen Weg und dieser Weg ist Jesus. Dieser Weg hat einen Namen, es ist eine Person, es ist Jesus. So sagt er das selbst. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Sollen wir noch einen dritten Gegensatz nehmen? Ich glaube, die Stimmung ist am Boden. Ne? Ich gucke mal, dass ich uns da wieder rauskriege. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Der dritte Gegensatz. Das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche. In der Geschichte können wir auch erkennen, dass der reiche Mann nicht ganz herzlos war. Okay, zugegeben, für Lazarus hat er nicht viel übrig. Aber um seine Brüder Um die will er sich kümmern. Für die hat er was übrig. Die sind ihm nicht egal. Und so bittet er, dass Abraham Lazarus wieder ins Leben zurückkehren lassen soll, damit diese dieses Wunder sehen und davon überzeugt wird. Doch Abraham sagt ihm, wir haben es ja gelesen, dass sie auf Mose und auf die Propheten hören sollen. Die Heilige Schrift, die sie doch schon haben, das genüge. Da ist der reiche Mann aber anderer Meinung. Er sagt, und er rechtfertigt sich im Grunde genommen, er sagt, Mose und die Propheten sind nicht genug. Es müsse schon jemand von den Toten auferstehen, damit sie glauben können. Doch Abraham ist anderer Meinung. Und er sagt, nein, die Menschen, die Gottes Hinweise im Gewöhnlichen nicht sehen und nicht erkennen können, die werden es auch nicht tun, wenn sie so ein großes Wunder miterleben. Und sind wir damit nicht mitten im Ostergeschehen, ihr Lieben? Zwar hat Abraham Lazarus in dieser Geschichte nicht auferstehen lassen, doch am Ende unserer Geschichten, am Ende der Weltgeschichte, wird niemand sagen können, mir fehlte das Wunder. Wäre doch jemand von den Toten auferstanden, dann hätte ich geglaubt. Denn ihr Lieben, frohe Ostern, das Wunder ist geschehen und Jesus lebt. Vor 2000 Jahren ist das Wunder geschehen und jeder kann es lesen. Jeder kann es schwarz auf weiß lesen. Es ist übersetzt in 1142 Sprachen und es ist bezeugt von Milliarden von Menschen über Jahrhunderte, Jahrhunderte hinweg. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Das ist die Hoffnung, in der wir leben, ihr Lieben. Das ist die Hoffnung, aus der wir alles nehmen, was wir haben. Das ist genau der Grund, warum wir hier zusammen sein können als Christen und zu Gott kommen dürfen und ihm sagen können, Herr, hier sind wir. Und wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Wir dürfen Frieden in unserem Herzen finden. Wir können Vergebung finden. Wir können all diese Dinge finden. Weil diese Botschaft wahr ist, dass Jesus lebt. Und er zeigt sich dir, und er zeigt sich mir nicht nur im Außergewöhnlichen dieser Auferstehung. So groß und so faszinierend das ist. Aber wir alle wissen, wie leicht wir wegschauen können auf irgendwas Großes und was vielleicht auch weit weg ist. Nein, er zeigt sich uns auch im gewöhnlichsten Alltag, in den ganz vielen kleinen, kostbaren Momenten des Lebens. Wenn die Sonne morgens aufgeht und wir den Sonnenaufgang sehen und dankbar sind, dass wir leben dürfen, darin kann Gott sich dir zeigen. Wenn ich die Freude in den Gesichtern meiner Kinder sehe, die so voll Leben strotzen, da zeigt sich mir Gott. Wenn ich in die Sterne schaue, in die unendlichen Weiten des Universums, was anderes kann ich dort finden wohl als die Erkenntnis, das Wissen, da ist ein Gott, der alles geschaffen hat. Die Photosynthese, sodass die Pflanzen, sodass das Leben entsteht. Die unendlichen Weiten, die Schönheit dieser Erde, meine Mitmenschen, all das. Wenn wir als Gemeinde zusammen sind, gemeinsam singen, gemeinsam beten, dann finde ich darin Gott. Und er zeigt sich mir. Wenn du ihn suchst, dann lässt sich Gott finden. Von dir. In deinem Alltag. In dem Allergewöhnlichsten deines Alltags. Denn er ist auferstanden und er lebt. Er lebt. Und weißt du was? Das ist die Osterfrage an diesem Sonntag. Kannst du das glauben? Schau mal, der Theologe Timothy Keller, er schrieb mal, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann musst du alles akzeptieren, was er gesagt hat. Wenn er nicht von den Toten auferstanden ist, warum solltest du dir dann Gedanken über irgendetwas von dem machen, was er gesagt hat? Die Frage, von der alles abhängt, ist nicht, ob du seine Lehre magst oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte mit einem allerletzten Gedanken gerne zum Ende dieser Predigt hier kommen. Ich glaube, das ist diesen unüberwindbaren Abgrund, von dem wir diesem Gleichnis hier lesen, dass es diesen wirklich gibt. Und nicht nur im Jenseits irgendwann, sondern auch schon hier und jetzt. Du und ich, wir können aus uns selbst heraus unsere Sündhaftigkeit, unsere Schuld, wir können sie aus uns selbst heraus nicht überwinden. Wir können uns daraus nicht befreien. Es ist wie ein unüberwindbarer Abgrund, den wir nicht gehen können. Denn du und ich, wir machen Fehler. Du und ich, wir sind vor Gott schuldig. Er ist der Heilige, der allmächtige Gott. Und wir sind fehlerhafte Schöpfung. Wir können diesen Abgrund nicht überwinden. Aber deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen und er hat diesen Abgrund für uns, für dich und für mich überwunden. Ostern musste sein, weil dieser Abgrund für uns überwunden werden musste. Und genau das hat Jesus getan, für dich und für mich. Der Apostel Paulus, er schreibt im 1. Korintherbrief, dass Christus für unsere Sünden starb. Das haben wir an Karfreitag bedacht, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Noch heute nicht mehr, aber als er das schrieb hier. Nur einige sind inzwischen gestorben. Und ich will dich fragen, willst du, dass Jesus diesen Abgrund auch für dich überwindet? Willst du eine Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen? Dann sag ja. Ja zu ihm. Ja zu Jesus. Und ich will dir die Möglichkeit dazu geben, dass wir das jetzt tun und du vielleicht diesen Moment für dich nutzt und in einem Gebet zum Ausdruck bringst und ihm sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst, dass du meine Schuld vergeben kannst. Und genau darum will ich dich bitten. Und von heute an, Jesus, will ich, dass du Herr in meinem Leben bist. Und ich will dir folgen. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und ich will uns einladen, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und wenn du dieses Gebet vielleicht gerade zum ersten Mal oder diese Entscheidung, dieses Ja zu Jesus zum ersten Mal sagst, dann will ich dir jetzt schon gratulieren. Gratulieren, dass wir eine Ewigkeit miteinander bei Gott sein werden. Denn Jesus hat diesen Abgrund längst überwunden für uns. Er ist für unsere Schuld gestorben. Und wir müssen nur einstimmen und ihn um Vergebung bitten. Und so beten wir gemeinsam. Und wir beten, Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Aber dass du nicht tot geblieben bist. Du bist auferstanden und du lebst. Du bist für meine Schuld gestorben und du lebst. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich will dir folgen. Dein Kind sein. Du sollst mein Herr sein und ich will dir gehorsam sein. Von heute an für immer. Amen. Amen. Komm, wir geben Gott einen großen Applaus. Und wir steigen mit unserem Team nochmal ein und nimm diese Zeit, in der wir singen, nimm sie für dich persönlich und mach Dinge mit Gott fest, wo du merkst, hier ist etwas aufgebrochen und ich muss das mit Gott klären. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hoop.de Oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.